Jona, Rebell auf der Flucht. Unser Bibeltext ist heute Jona 1. Ich lese die Verse 1 bis 7. Insbesondere wird uns heute der Vers 3 beschäftigen. Keine Sorge, wir werden nicht in dem gleichen Tempo durch Jona gehen. Ansonsten wären wir in ein paar Jahren nicht fertig. Ich möchte die ersten 7 Verse lesen aus dem Buch. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn, und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, rufe deinen Gott an, vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Und sie sagten einer zum anderen, kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. In der letzten Woche haben wir uns ausgiebig mit den ersten 2 Versen beschäftigt, dass dieser Auftrag recht skurril für Jona war und auch für das Volk Israel. Das werde ich heute nicht wiederholen. Aber ich empfehle euch die Predigt von letzten Sonntag, nicht weil ich so selbst überzeugt bin von mir, sondern weil hier einige Kontexte aufgezeigt werden, die für das Buch sehr wichtig und interessant sind. Wir lernen von Jona hier eine ganze Menge von dieser Geschichte. Gerade in Vers 3 lernen wir mächtig viel. Wir lernen etwas, wie Menschen mit dem Willen Gottes umgehen können, wie sie darauf reagieren. Wir sehen etwas über die Gefahren, die wir erfahren, wenn wir vor dem Willen Gottes wegrennen. Wir werden noch weiter erkennen, welche Befreiung man erleben kann, wenn man sich unter den Willen Gottes stellt. Wir werden sehen, welche Befreiung andere erfahren können, wenn wir Gottes Willen erfüllen. Und wir werden etwas über die Niedergeschlagenheit erfahren, wenn wir Gottes Willen in Frage stellen und nicht ausführen. Ich denke, der Grund, warum wir Jona so lieben, dieses Buch, ist der Grund, weil wir uns so stark mit ihm identifizieren können. Wie wenige Personen ist er doch so ähnlich, wie ich es bin. Man könnte vielleicht über den Vers 3 als Überschrift schreiben, wie ich Gottes Willen erfolgreich ignoriere oder Jona ein Vorbild in schlechter Nachfolge. Also was er da abliefert, ist nicht wirklich vorbildhaft. Jona. Wir müssen festhalten an diesem Punkt, dass Jona ein gläubiger Mann ist. Jona ist gottesfürchtig. Jona liebt Gott. Jona ist nicht einfach nur gottesfürchtig, Jona ist ein Prophet. Er hat einen ganz klaren Ruf auf sein Leben. Gott hat ihm eine Stellung gegeben, die nicht jeder so hatte in dem Land. Er war Prophet. Jona war gläubig, gottesfürchtig, war Prophet. Was passt nicht in die Reihe? Und er war ungehorsam. Das gehört nicht zu der Jobbeschreibung eines Propheten, ungehorsam zu sein. Und trotzdem war er es. Trotzdem war er es. Wir denken immer, dass diese Propheten, das sind so Gestalten, an die niemand rankommt. Das ist so, wow, die sind so heilig und da kommt niemand dran. Aber wir sehen sehr, sehr schnell, dass dieser Jona vielleicht die gleichen Probleme hat wie ich. Und Jona rennt weg. Jona rennt von Gott weg, von seinem Angesicht weg. und flieht vor Gott. Jona lebte recht spät im Alten Testament insgesamt gesehen. Die Psalmen waren vermutlich schon alle festgeschrieben. Das heißt, er kannte mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die Psalmen, die wir heute in unserer Bibel lesen. Und jetzt läuft er weg. Und ihm fällt nicht ein, das, was wir vorhin gehört haben im Psalm 139, wo es heißt, wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Steige ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich im Totenreich, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließ ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Du kannst vor Gott nicht wegrennen. Gott ist überall. Selbst als Jesus auf der Erde war, hat er mit jemandem gesprochen, ich habe dich unter dem Bäumchen da gesehen. Jesus weiß alles. Gott ist allgegenwärtig. Und wenn du versuchst zu fliehen, es funktioniert nicht. Es hört sich ein bisschen unheimlich an. Es hört sich irgendwie angsteinflößend. Wir haben es mit einem Gott zu tun, vor dem ich nicht wegrennen kann, dem ich nichts vormachen kann, der alles sieht und mich überall aufsammeln kann. Das ist doch irgendwie komisch, oder? Durch das Buch Jona werden wir sehen, dass das die einzige Wahrheit ist, die uns Trost gibt. Dass das die einzige Wahrheit ist, die uns Hoffnung gibt, dass Gott nichts verborgen bleibt. Denn das, meine Lieben, ist unsere einzige Hoffnung. Wenn Gott es nicht tät, dann wären wir schon längst, ich weiß nicht wo. Das Interessante ist, das haben wir jetzt gerade nicht gelesen, in Vers 9 heißt es, als die Männer ihn fragen, ey, sag mal, warum bist du hier? Was geht ab? Was ist deine Mission? Und er erklärte es ihnen und sagt, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Er ist in diesem Bewusstsein. Gott hat alles in seiner Hand. Gott hat alles gemacht. Er hat dieses Boot gemacht, worauf ich sitze. Das Wasser, auf dem ich gerade rumplätschere und das Land, wohin ich hinfahren möchte und trotzdem fliehe ich. Merkt ihr, wie irrsinnig ein Mensch handeln kann? Wie völlig irrational. Jona flieht. Er flieht nicht irgendwohin. Er sagt nicht, ich bin jetzt gerade in Emmending, ab nach Kenzingen oder Gundelfingen. Noch nicht mal nach Stuttgart ins Schwabenländle. Das ist noch nicht weit genug weg. Er flieht so weit wie möglich. Er flieht so weit er kann. Lasst uns mal eine Grafik anschauen, die ich euch mitgebracht habe, damit wir eine Idee bekommen. Nur eine kleine Idee, was der Mann gemacht hat. Der ist hier in Gad Hefer, ist er aufgewachsen, dort lebt er. Gott sagt, du sollst gehen nach Ninive, oben rechts, Osten. Ganz klarer Auftrag, unmissverständlich. Er sagt, geh. Mit Füßen, ja. Jona geht nach Joppa und er fährt nach Tarsis. Das ist in Spanien. Erst einmal geht er zu Fuß an einen Hafen, 100 Kilometer. Wir lesen hier in wenigen Sätzen, wie er eine Entscheidung trifft, wie Gott reagiert und dann wie er reagiert, bumm, aus Ende. Und wir, oh, das ist alles so einfach, hätte ich's auch gern. Geht es euch nicht so, wenn ihr die Bibel lest? Oh, ich würde auch so ein Reden Gottes erfahren. Das ging alles so Schlag auf Schlag. Er ist 100 Kilometer gelaufen. Gott hat ihn laufen lassen. Er geht an den Hafen, findet ein Schiff und fährt nach Spanien. Gott hat gesagt, geh und nicht fahr mit einem Schiff. Geh nach Ninive, nicht nach Europa. Das ist nicht dein Job. Kann ich die nächste Folie haben? In Vers 3 finde ich ganz spannend, dass wir in der zweiten Zeile und in der letzten Zeile wird es uns immer wieder gesagt, dass wir auch ganz genau verstehen, was er da macht. Er setzt nicht einfach seinen Willen durch, das tut er durchaus. Er tut das, was ihm gefällt, was sein Ding ist, was möchte er durchziehen. Aber die Bibel ist unmissverständlich. Es ist nicht einfach nur sein Ding. Indem er sein Ding durchzieht, geht er aktiv von Gott weg, vom Angesicht des Herrn. Und damit wir es nicht vergessen, sagt es die Bibel in einem Vers zweimal. Wenn die Bibel was wiederholt, ist es besonders wichtig für uns. Er geht vom Angesicht des Herrn weg. Und das ist eine Wendung im Alten Testament, die ein guter Bibelkenner, wie ihr alle seid, kennt. Und da gellt es in den Ohren und man kann sich erinnern, Moment mal. Vor dem Herrn zu stehen, bedeutet ihm zu dienen und seine Gunst zu genießen. Das wird zweimal über den Propheten Elia gesagt. Wie er sagt, ich stehe vor dir. Und wir finden eine Stelle in der Bibel, eine sehr, sehr berühmte, wo es heißt, dass jemand vom Angesicht des Herrn wegging. So ging kein weg vom Angesicht des Herrn. Und dass literarisch hierzu letztendlich ein Link gebaut wird zu Kain, ist schon echt massiv. Leute, wir haben es hier mit einem Propheten zu tun. Wir haben es hier nicht mit Kain zu tun. Hier wird ein Vergleich aufgebaut zu einem Mörder, der dadurch von Gott weggegangen ist. Kain hat seine eigenen Wege für höher erachtet, für weiser, für besser erachtet als Gottes Pläne. Ich bin weiser als Gott. Und vom Angesicht des Herrn weg zu sein, ist letztendlich nichts anderes als Rebellion. Dass man eben nicht mehr in dem Dienst Gottes steht, und auch nicht mehr seine Gunst, seine Liebe empfängt und genießt. Das nimmt Jona in dem Augenblick alles in Kauf. Das weiß er. Und trotzdem macht das. Was so, finde ich, außerordentlich ist an dieser Berufungsgeschichte von Jona. Wir haben im Alten Testament viele Berufungsgeschichten. Viele Propheten, die berufen werden, wo Gott zu ihnen hingeht und ein Wort ausspricht. Meistens antworten die Propheten. Als Gott Mose beruft, was sagt er ihm? Ich kann nicht reden. Schön, wie er sagt, ich konnte gestern nicht reden, Gott. Ich konnte vorgestern nicht reden. Und seitdem wir im Gespräch sind, kann ich immer noch nicht reden. Super. Gott, es hat sich bis jetzt nichts geändert, obwohl ich dich sehe. Obwohl ich Gemeinschaft jetzt habe mit dir. Ich kann nicht reden. Ich habe eine schwerfällige Zunge, sagt er. Jesaja sagt, ich habe unreine Lippen. Jeremia sagt, er ist zu jung. Elia, ein mächtiger Prophet, mit Vollmacht durch und durch, kommt in eine Situation, wo er einsam ist und sich darüber beklagt, über diese Einsamkeit. Diese Einsamkeit kommt nicht daher, dass er einen miesen Charakter hat und schlechten Mundgeruch. Diese Einsamkeit kommt daher, dass er den Auftrag Gottes ausführt. Dass er in dem Weg, den Gott ihm gegeben hat, lebt. Und auf einmal merkt, ey, alles um mich herum verlässt mich. Ich bin ganz allein. Und das beklagt er. Und wir sehen allein an diesen vier Beispielen, dass wenn Gott Menschen beruft, dass sie mit ihm ringen, für gewöhnlich, wenn es sich um einen gottesfürchtigen Menschen handelt, und ich hoffe, du bist ein solcher oder eine solche, wenn Gott dich beruft, dass du da nicht stehst und sagst, ich habe schon lange drauf gewartet. So, endlich siehst du es auch mal ein, dass ich ziemlich geeignet dafür bin. Für gewöhnlich Es ist so, wenn Gott Menschen einen Auftrag gibt, dann müssen sie mit ihm darum ringen, weil sie ihre eigene Schwäche so stark sehen und Gottes Macht vergessen, Gottes Kraft vergessen und sagen, Gott, du bist mächtig, ich weiß, aber nicht mit mir, doch nicht mit mir. Schau Gott, 1, 2, 3, zu jung, kann nicht reden, ich bin unrein, ich, und das ist das Problem, wenn Gott beruft, dass wir auf ich setzen. Aber das ist normal. Aber diese Männer ringen mit Gott. Jona nicht. Jona rennt einfach weg. Diese Dynamik ist für mich sehr, sehr bewegend. Dass er in dieser Situation noch nicht einmal das Verlangen hatte, mit seinem Gott, mit seinem Vater im Himmel, über diese Sache zu sprechen. Ihm nicht zu sagen, Gott, ich werde jetzt gehen und das beschäftigt mich. Sondern er packt seine Sachen und geht. Ohne ein Wort. Was ist das, was im Herz Gottes da abgeht? Jona, hättest du nicht mit mir wenigstens hadern können, ehe du gehst? Ein Pastor sagt, der Mensch, der sich entschließt, vor dem Angesicht Gottes zu fliehen, lehnt es ab, Gott an der Stelle zu dienen, von der er weiß, dass ihn der Herr dorthin gestellt hat. Dies ist vor allem eine geistliche und erst in zweiter Linie eine geografische Angelegenheit. Wir denken manchmal, wenn wir jetzt zu diesem Thema kommen, Gott spricht und wir sind ungehorsam. Diese Ebene ungehorsam, ist es wirklich eine Ebene, die uns betrifft? Mal ehrlich, ihr seid heute Morgen sehr, sehr fleißig gewesen. Ihr habt euch zurechtgemacht, seid zum Gottesdienst gekommen und ihr sitzt immer noch hier. Und die meisten sind wach, ja? Ist das Thema Ungehorsam wirklich ein Thema, was hier in diese vier Wände gehört? Wir sind doch alle vorbildlich unterwegs. Ist nicht Ungehorsam etwas für die da draußen, für die anderen, für die vermeintlichen Götzendiener, für die Vergewaltiger, für die Gewalttätigen, für die Schmarotzer in unserem Land? Sollten wir nicht mit ihnen über Ungehorsam sprechen? Denn, hallo? Ich bin Sonntag für Sonntag hier. Ich stehe sogar hier vorn. Aber meine Lieben, die Sünde des Ungehorsams, letztendlich die Ursünde schlechthin, war noch nie, dass man aufhört, an Gott zu glauben. Ob es ihn gibt oder nicht. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, Gehorsam ist nur für die Menschen, die nicht glauben, dass Gott ist. Adam und Eva, in ihrer ersten Sünde, woran wir heute noch leiden, war nicht, dass sie gesagt haben, Gott ist nicht. Gott gibt es nicht. Sie hören nicht auf zu glauben. Es verändert sich, woran sie glauben. Und Adam und Eva zeigen uns am krassesten, dass der Mensch dazu neigt zu sagen, so wie ich meine Dinge in Ordnung bringe, ist es viel, viel besser, wie Gott es zu tun gedenkt. Mein Plan ist besser. Mein Plan ist durchdachter. Mein Plan ist logischer und ich sehe auch, dass mein Plan mir auch weniger Probleme einbringt. Es ist auch gemütlicher eventuell. Will das Gott etwa nicht, dass es mir gut geht? Das ist mein Plan. Ich gehe diesen Weg. Und wir setzen unser absolutes Vertrauen unseren Glauben? Setzen wir eben nicht mehr auf unseren Schöpfer, sondern verlagern dieses Vertrauen. Gott hat uns dazu gemacht, dass wir unser Vertrauen ihm geben und uns führen und leiten lassen. Und dieses Vertrauen kehren wir um und setzen es auf uns selbst und wir werden selbstzentriert. Schauen nur noch auf uns. Deswegen ist auch die Bibel da voll davon zu sagen, liebe deinen Nächsten. Paulus sagt, es ist noch nicht ein Mensch auf der Erde gewesen, der sich selbst nicht geliebt hätte. Wir sind fixiert auf uns, auf unseren Willen, auf unsere Wünsche, auf mein Schicksal. Selten, selten würde hier jemand im Raum sagen, in so einer Situation, ach Gott, gibt es nicht. Das ist nicht der Fall. Ich habe selber jemanden in meiner Verwandtschaft gehabt. Gott sei Dank ist jetzt schon anders. Der war im Knast, nicht nur einmal, hat richtig miese Sachen abgezogen. Und der hat Gott gewaltig in seinem Leben erlebt. In einer Familie, wo alle fromm sind, hat er von Geschichten zehren können, wo Gott eingegriffen hat in das Leben von Menschen. Da legst du dich nieder. Und trotzdem hat er zu seinen Brüdern gesagt, ich weiß hundertprozentig, dass es Gott gibt. Und ich weiß, was mir auch irgendwann mal blühen wird. Aber ich will diesen Weg gehen. Ich möchte das. Und erzählt mir nicht irgendwas von Gott. Ich weiß das alles. Meine Güte, ich weiß, dass ihr keine Spinner seid, wenn ihr an Gott glaubt. Ihr glaubt und ja, ich glaube auch. Aber mein Vertrauen setze ich nicht auf ihn, sondern auf mich, auf meine Wege. Preist den Herrn, dass Gott auch in die Finsternis geht und dort Licht schafft, wie wir es im Psalm 139 gesehen haben. In Hebräer 11, Vers 8 lesen wir, durch Glauben war Abraham gehorsam, als er gerufen wurde, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Abraham ist natürlich der Glaubensvater schlechthin. Und seine Geschichte ist auch in vielen Belangen vorbildhaft. Und das sagt auch der Hebräerbrief an vielen Stellen, wo alttestamentliche Menschen wirklich vorbildhaft waren. Und bei Abraham setzt er nicht aus. Und wir lesen hier, durch Glauben war Abraham gehorsam, als er gerufen wurde. Viele sind kein Fan von dem Wort Gehorsam. Das hat mitunter daran zu tun, welche Erziehung wir auch erlebt haben. Wenn wir Eltern haben, die haben uns gesagt, du sollst gehorsam sein und uns eher geknechtet haben, als wie Kinder geliebt und wie Kinder zurechtgewiesen und nicht wie Sklaven, es gibt einen Unterschied. Die Bibel ist ganz klar, dass man Kinder zurechtweisen soll. Gott weist uns zurecht. Wir sollen einander zurechtweisen. Warum nicht die Kinder auch? Aber wie geliebte Geschöpfe, wie Geschwister, wie Kinder, aber nicht wie Sklaven. Und dieses Wort Gehorsam ist aus der Mode gekommen. Wir mögen das nicht mehr so hören, vor allem nicht in Gemeinden. Sprech über die Liebe Gottes, ja. Aber Gehorsam, da kommt so ein Touch rein, weißt du? Es ist so, das könnte zu nah gehen. Abraham ist unser Vorbild. Durch Glauben war Abraham gehorsam. Glaube, Vertrauen auf Gott und Gehorsam gehören zusammen. Gehorsam ist ein Ausdruck, ein sichtbarer Ausdruck deiner Vertrauensbeziehung mit deinem Gott. Wenn du Gehorsam in deinem Leben geistlich gesehen nicht kennst, dann frage ich dich, welche Vertrauensbeziehung du da zu deinem Schöpfer hast. Denn diejenigen unter uns, die gute Eltern hatten, liebende Eltern, die werden vielleicht diese Momente kennen, wo sie gesagt haben, ich habe kein Problem, meinen Eltern zu gehorchen. Weil ich weiß, das, was sie sich für mich wünschen, den Weg, den sie mir zeigen, der ist gut. Gehorsam und Vertrauensbeziehung gehören zusammen. Und vor Gott zu fliehen bedeutet letztendlich, sich gegen Gott zu erheben, Missachtung auszustrahlen, sich ihm zu widerstehen und letztendlich heißt es, dass man zu wenig glaubt. Denn wo Glaube ist, ist Gehorsam. Und ich gehe mit Gott mit. Die Frage ist für uns, gehorchen wir Gottes Willen für unser Leben? Über Jona zu reden ist sehr, sehr einfach. Auf den Finger mit ihm zu zeigen. Weil, mal ganz ehrlich, in der nächsten Folie, was war der Auftrag? Der war recht schlicht. Geh, verkündige. Ganz einfach. Nichts Weltbewegendes. Geh und sprich, predige. Unser Auftrag im Neuen Testament: geht, lehrt. Jesus sagt, dass seine Gemeinde gehen soll. Wir sollen nicht nur nach Ninive gehen, das war schon krass, ja. Aber Jesus sagt, ihr sollt in die ganze Welt gehen. Und Menschen zu Jüngern machen, letztendlich predigen. Dass sie in diese Vertrauensbeziehung mit Gott kommen. Jesus sagt nicht, wenn ihr mal Zeit habt und Bock, und wenn das Häusle gebaut ist und wenn die Kinder groß sind und, wenn ihr dann Zeit habt, dann geht und dann predigt. Predigen meine ich jetzt nicht nur, was hier passiert, ja, sondern das Weitergeben der Botschaft, die mich am meisten begeistert. Ein ganz simpler Auftrag, der gleiche Auftrag, den Jona empfing. Ein bereits verstorbener Pastor schrieb dazu, Christen treffen in ihrer Nachbarschaft, am Arbeitsplatz und in ihren Freizeitaktivitäten auf Menschen, die alle große Sehnsüchte in sich tragen. Am meisten brauchen sie Christus, aber sie brauchen auch Freundschaft, Verständnis, Anerkennung. In manchen Fällen besteht auch körperliche Not in Form von Krankheit oder Armut. Christen sind oft seltsam unempfindlich bezüglich solcher Bedürfnisse und reden sich oft heraus, um die notwendigen persönlichen Opfer zu vermeiden. Sie suchen nach Ausreden wie, ich bin zu beschäftigt, ich habe selber genug Probleme, Nächstenliebe beginnt zu Hause, ich habe keine Verantwortung für diese Person, es ist nicht meine Angelegenheit. Du wirst eigentlich nur ausgelacht. Ich bin dazu nicht berufen. Kennt ihr nicht, oder? Wer kennt das? Wer kennt diese Gedanken? Eine Person, der Rest sind Missionare, Halleluja. Ich kann einpacken. Gott spricht, ich habe dich berührt. Ich habe dich bewegt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich habe dir meine Liebe gezeigt. Geh. Gott, meine Füße sind zu schwer. Ich habe dich zu einem neuen Leben erweckt. Ich habe dir Freude gegeben, die die Welt dir nicht geben kann. Ich habe dir Frieden gegeben. Predige. Gott, meine Zunge ist oft zu schwer. Ich denke, das kennen wir alle. Auf Jona brauchen wir nicht herabschauen. Unzählige Male denke ich, ach, diese Person ist jetzt gerade überhaupt nicht passend, jetzt von meinem Glauben zu erzählen. Ja, wann ist denn der Glaube passend für Menschen? Gott gibt Jona eine Mission, geh, predige. Und wir schauen uns jetzt kurz an, was Jona daraus gemacht hat. Anstatt zu gehen und zu predigen, geht er und er zahlt. Den Begriff werden wir uns gleich anschauen. Für mich ist eine sehr interessante Beobachtung, dass Jona geflohen ist, aber Gott ihn nicht aufgehalten hat. Ich habe es schon erwähnt. Gott lässt es zu, dass gottesfürchtige Menschen, gläubige Menschen wie du und ich, dass wir fliehen und er uns nicht aufhält. Und hier kommen wir zu einem Bereich, der uns vielleicht bekannt ist. Jona hat nach offenen Türen gesucht. Jonas Flucht war erfolgreich. Er hat sich nicht wie aus einer Zwangsjacke davon befreit. Was ist passiert? Jona geht, er findet einen Hafen. Jona findet ein Schiff. Dieses Schiff möchte zufällig in den Westen, wo er hin möchte. Lauter offene Türen. Unter Deck ist ein ruhiges Plätzchen. Und hier kann ich sogar in Ruhe schlafen. Aus der Sicht von Jona ist alles erfolgreich. Die offenen Türen, die er für sich gewünscht hat, waren auf einmal da. Und er ist von einer offenen Tür in die nächste. Als wenn's eine Führung wäre. Und sagt, hey, ich bin hier im richtigen Ort. Alles ist wie vorbereitet für mich. Der Weg war wunderschön, das Wasser ist friedlich und das Schiff ist sicher. In Jonas Augen lief seine Flucht wunderbar, keine Komplikation. Hey, und Gott lässt es zu. Gott lässt ihn diese 100 Kilometer gehen. Aber wir finden eine entscheidende Bemerkung, die sich auch geistig deuten lässt. Vers 3, dritte Zeile. Und er ging nach Jaffo hinab. Augenscheinlich ging für Jona alles bergauf, so wie er wollte. Aber geistlich gesehen war er im freien Fall. Jonas Weg ging bergab. Es ging runter. Es ging abwärts. Und wir finden in dieser Geschichte von Jona einen vierfachen Abstieg. Er ging erst nach Jaffo hinab. Dann lesen wir, dass er in den untersten Schiffraum hinabgestiegen ist. Der nächste Abstieg ist, dass er fest einschläft. Und der letzte Abstieg ist, dass er in die Meerestiefe geworfen wird. Die ganze Geschichte möchte uns erzählen, ein Mensch denkt sich seinen Weg. Und er findet ihn auch gut. Die offenen Türen, wer sucht sie nicht von euch? Bei Fragen, was soll ich machen, was soll ich tun? Sind wir doch alle auf der Suche nach offenen Türen. Und oft deuten wir auch die offenen Türen gleich als Weisung Gottes vielleicht. Es muss jetzt so sein. Das ist eine offene Tür, die sich anbietet. Ich gehe hinein. Aber steht in völligem Widerspruch zu dem, was Gott gesagt hat. Aber es sind offene Türen. Das Leben gaukelt uns vor, als wenn wir voll im Fluss sind. Und auf nach Westen. Alle Bedingungen sind klar. Und auf seinem Weg bergab lesen wir, dass er den Fahrpreis bezahlte. Jona kam nie ans Ziel. Jona hat ein Ticket gebucht, wo er nie ankam. Die Männer auf dem Schiff haben nicht davon gesprochen, hier jetzt Kostenrückerstattung. Wir sind ja nur 20 Kilometer gekommen, kriegst zurück. Ist nicht der Fall. Jona kommt nicht an. Jona zahlt den Preis für sein Schicksal. Er zahlt den Fahrpreis für seinen Untergang. Und das bedeutet für uns, wenn wir unsere eigenen Wege gehen, geht es uns genauso wie Jona, auch wenn du nicht auf einem Schiff sitzt. Wir alle sind in der gleichen Situation, dass wir den Fahrpreis bezahlen. Wir bezahlen dafür. Wir wollen es so. Die Kosten tragen wir. Es ist nicht so, dass wir auf einmal in einem Boot sitzen und alles geht unter. Wir sind dem Untergang geweiht, weil wir den Fahrpreis bezahlt haben. Kein Zufall. Wir haben uns es etwas kosten lassen. Wenn du vor dem Herrn wegrennst, wirst du niemals dort ankommen, wo du denkst hinzukommen. Doch du wirst immer den vollen Fahrpreis bezahlen. Andererseits, wenn du den Weg des Herrn gehst, wirst du immer am Ziel ankommen. Und den Fahrpreis, den zahlt Gott persönlich. Das musst du nicht machen. Gottes Wege führen nicht runter, sondern Gottes Wege führen hinauf. Und ich möchte, habe das Gefühl, dass wir alle gerade ein bisschen müde sind. Vielleicht ist das nur meine Wahrnehmung. Ist auch sehr viel heute. Aber dieser Aspekt ist mir wirklich wichtig. Also nochmal. Jeder von uns kennt diesen Wunsch oder steckt in Situationen, wo er nicht weiter weiß. wo es hingeht. Jona hatte die schöne Ausgangssituation, dass Gott direkt zu ihm gesprochen hat. Aber in unserem Leben gibt es so oft Situationen, wo wir nicht die Bibel aufschlagen können und sagen, Waldemar Justus soll an Tag X zu Ort Y gehen. Hey, das würde ich mir manchmal wünschen. Ich weiß, dass das Wort Gottes ein Licht auf meinem Weg ist und mir in allgemeinen Prinzipien wunderbare Weisung gibt und mir Entscheidungen abnimmt, wo ich nicht meine eigene Weisheit bedienen muss, sondern weiß, was Recht und was Unrecht ist. Und wo ich Gottes Prinzipien auf mannigfache Weise auf mein Leben anwenden kann. Aber es gibt Situationen, wo nicht steht, dass Rainer und Heidi nach Saarbrücken gehen sollen. Und da ist die Frage, wo gehen wir hin? Gott, was möchtest du? Die Frage ist, ob wir unser Christsein so gestalten, dass wir allein auf offene Türen schauen. Ich habe nichts gegen offene Türen, die sich manchmal auftun. Sowas gibt's auch in meinem Leben. Die Frage ist, ist das unsere einzige Option? Rechnest du mit Gott, dass er zu dir kommt? Dass er mit dir spricht, wenn du mit ihm redest? Ja, ich bin kein Jona. Nein, das bin ich nicht. Und ich habe Gottes Wort auch noch nie akustisch gehört. Aber meine Bibel sagt mir im Neuen Testament, dass der Heilige Geist in den Gläubigen wohnt und mit ihnen kommuniziert und mit ihnen spricht. Und darum konnte die Gemeinde an unzähligen Stellen sagen, der Heilige Geist sagt. Es geht nicht nur um einzelne Auserwählte. Gott hat einen Plan mit jedem von uns. Kommt jedem nahe. Das ist doch die wunderbare Verheißung des Heiligen Geistes, dass nicht nur Einzelne begabt sind, sondern wir alle in diesem Raum haben Zugang. Wir haben Zugang zum Thron der Gnade. Gott hält uns nichts mehr vor. Er sagt, wenn du zu mir kommst, mach die Tür auf und ich komme und werde Wohnung in dir nehmen. Ich werde dich retten. Und ich werde dir auch einen Weg weisen. Und das bedeutet, und deswegen sagt es Paulus so explizit, betet vor allem um die Gabe der Weissagung, um der Prophezeiung. Weil wir oft so schnell am Ende sind. Wir brauchen es, wir haben es nötig, dass der Heilige Geist uns Weisung gibt. Das tut er immer wieder auch mit offenen Türen. Aber ich möchte in meinem Leben nicht nur auf offene Türen warten. Ich sehe im Volk Gottes, gestern haben wir uns mit einigen jungen Leuten getroffen und haben Esra gelesen. Im Alten Testament, wie sich eine ganze Horde von Menschen zusammensammelt und sagt, wir wollen fasten, wir wollen beten und wir wollen den Herrn suchen. Das Spannende ist immer, dass am Ende, nachdem sie die Antwort bekommen haben, und es steht nicht wie, sie wussten, wie es jetzt weitergeht, haben sich aufgemacht und haben gesagt, die Hand des Herrn war über uns. Ich möchte euch herausfordern. Ich möchte euch auffordern, wenn hier im Raum jemand sitzt, der vor so einer Situation steht und nicht weiß, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr wisst, wovon ich rede. Und euch fragt, Herr, ich weiß nicht, wohin. Bete nicht nur für offene Türen. Bete, dass dein Gott mit dir spricht. Führ keinen Monolog, sondern warte, bis Gott antwortet. Trauen wir es uns als Gemeinde, uns vielleicht mal einen Tag zu versammeln und miteinander zu fasten? Oder können wir nur Feste feiern und grillen zusammen? Das können wir gut. Ich liebe es. Ich liebe Fleisch, ja? Ich träume von einer Gemeinde, wo man zusammenkommt und gemeinsam im Fasten und Beten Gott sucht. Und dass wir nicht weniger Antwort bekommen als das Volk Israel im Alten Testament, sondern dass wir mehr Antwort bekommen durch viele Geschwister, weil Gottes Geist in uns lebt. Wenn du vor so einer Situation stehst, kommt auf mich zu. Und wenn du das möchtest, dann machen wir das. dann treffen wir uns zum Fasten. Das ist schön, oder? Zum Nichtessen treffen wir uns. Und wir suchen Gott. Wir beten zu Gott und sagen, Herr, offene Türen, ja, wir schauen danach. Aber wir wollen, dass du sprichst. Wenn sich jemand vom Willen Gottes für sein Leben abwendet, entfernt er sich somit absichtlich aus der Gegenwart Gottes und stiehlt sich selbst den Segen, der mit Gehorsam verbunden ist. Mit anderen Worten, unsere Sünden verhindern, dass wir das Wohlwollen und den Segen Gottes erfahren. Gottes Weg, Jona zu segnen, lag im Osten, in Ninive. Aber Jona lief nach Westen und geriet in Schwierigkeiten. Diese Ost-West-Abweichung ist bezeichnend, denn sie unterstreicht den radikalen Unterschied zwischen dem Weg Gottes und dem Weg des Menschen. Deshalb sagt der Psalmist über die Sündenvergebung, sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er Gott unsere Übertretungen von uns sein. Lasst uns unserem rettenden Gott in den Osten folgen, ins Morgenlicht, und nicht unseren Sünden in den Westen nachlaufen, ins Abenddunkel. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn, und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Mit diesem Vers kann dieses Buch enden. Dieser Mann, Jona, ist Geschichte. Seine Berufung hat sich erledigt. Er ist als Prophet gescheitert. Als Diener Gottes ist er unten durch und Gott wird jemand anderes senden. Habt ihr genau hingehört? Wie fängt der Vers an? Aber Jona. Jona setzt sein Aber. Es geht danach weiter. Da warf der Herr. Da handelte der Herr. Gott ist nicht zu Ende. Gott hat noch nicht die Geschichte zu Ende geschrieben. Für Jona ist sie vermeintlich zu Ende. Jetzt fängt Gott an zu handeln. Gott hat noch gar nicht angefangen, seine große Liebe für Rebellen, wie wir es sind, zu offenbaren und ihn zu retten. Aber das erst in der nächsten Woche. Amen.